Hi, Gerald hier. Kurzer Einschub vor der Folge. Der Film Kedi, über den wir in dieser Folge sprechen, ist eine Dokumentation, die in Istanbul spielt. Wir haben die Folge aufgenommen vor dem Erdbeben in der Türkei am 6. Februar 2023. Das wollte ich nur erwähnen, weil wir jetzt natürlich deswegen in der Folge gar nicht drüber sprechen. Und ich glaube, es wirkt sonst komisch, dass wir das gar nicht erwähnen, obwohl das so gerade passiert ist. Das ist einfach nur, weil wir damit ja nicht rechnen konnten. Also trotzdem viel Spaß mit der Folge. Kefi, der Kinderfilm-Podcast für Eltern und andere Erwachsene. Hallo und herzlich willkommen zur 59. Folge von Kefi, dem Kinderfilm-Podcast mit Kerstin
und Gerald.
Und heute reden wir das erste Mal über einen Dokumentarfilm, glaube ich. Eigentlich ja, ne? Warum sollten wir es sonst gemacht haben? Bietet sich auch selten so richtig an. Nämlich über Kedi von Katzen und Menschen. Oder halt auch international einfach nur Kedi, was einfach türkisch für Katze ist. Und es ist tatsächlich einfach ein Dokumentarfilm über Straßenkatzen in Istanbul, die begleitet werden. Deswegen müssen wir auch ausnahmsweise mal wirklich gar nicht groß auf die Handlung eingehen. Es werden sieben Straßenkatzen und deren in dicken Anführungsstrichen Besitzerin einfach begleitet und zu Wort kommen gelassen. Es gibt auch nicht, wie sonst in dieser Art Dokus, eine Erzählerstimme, sondern das sind alles die Leute, die mit diesen Katzen zusammenleben, die reden.
Genau. Also ich weiß nicht, was man dazu noch sagen soll. Wir werden ja vielleicht gleich nochmal auf einzelne Katzen eingehen, aber das ist so grob das Prinzip. Ich habe mich so ein bisschen gefragt bei der Produktion, was würdest du sagen, sind die losgegangen und hinter Katzen hergelaufen und haben geguckt, wo die so hinlaufen?
Ich habe es mir tatsächlich ein bisschen durchgelesen. Die haben sich 35 Katzen im Spezifischen angeguckt, die sie als potenzielle Kandidaten nehmen. Und dann 19 von denen tatsächlich gefilmt und verfolgt, was hauptsächlich schwierig war, die ganzen Permits, was ist das deutsche Wort?
Ja, Erlaubnisse.
Erlaubnissen.
Videoerlaubnisse
und so. Genau, Filme, weil die auch teilweise einfach auf Privatgrundstücke und so gehen zu kriegen. Und dann von diesen 19 Katzen haben sie im Schnittraum sich dann für 7 entschieden, die sie im Film verarbeiten.
Okay, aber die sind prinzipiell einfach auf die Straße gegangen und haben Katzen verfolgt.
Anscheinend hat das, da stand auch nur das Team, der genaue Auswahlprozess wurde jetzt nicht, das Making-of wäre auf der Blu-ray gewesen, haben wir jetzt nicht geguckt, hätte das jetzt Sinn gemacht. Aber wahrscheinlich haben die sich einfach Katzen angeguckt und geguckt, welche sind interessant und sich dann für 19 aus diesen 35 entschieden.
Man muss sagen, so wirkt nämlich der Film, der hat nur ein paar Stellen, wo das bricht und wo man das Gefühl hat, es werden eher Menschen also verfolgt sozusagen oder sich um Menschen gekümmert, die dann im Fokus stehen, als um Katzen. Und da hatte ich auch das Gefühl, vielleicht haben die tatsächlich auch da eine Vorauswahl getroffen oder sich erkundigt, wen könnte man denn da gut nehmen. Weil das zweimal so Leute sind, die einfach Katzen füttern auf der Straße.
Ja.
Und einmal ist das halt ein Künstler, nee, beziehungsweise zweimal sind das Künstler und Künstlerinnen, die sich auch mit dem Thema Katzen auseinandersetzen. Deswegen, da gehe ich ein bisschen von aus, dass da irgendwie eine Vorauswahl getroffen wurde und nicht einfach irgendein Mensch auch noch verfolgt wurde, der eine Katze gestreichelt hat.
Nee, das sieht man ja immer mal so ein bisschen. Ich glaube, die haben die Katzen schon auch verfolgt, aber da, wo die, weil das sind ja auch Katzen, die alle in der Regel irgendwo länger verweilen bei bestimmten Leuten, die sich irgendwo eingezeckt haben, so ein bisschen. Aber keiner sagt ja von diesen Leuten, er ist der Besitzer der Katze. Das finde ich ja ganz interessant. Dieser Werkstattbesitzer am ehesten. Und bei dem ist es ja am ehesten auch nicht wahr. Die Katze geht ja immer in so zwei Werkstätten.
Genau.
Aber selbst der sagt ja auch so, ja, die kommt immer hier hin, die liebt mich, die ist die ist hier, aber die hat alle Freiheiten, die sie haben will. Fertig.
Es wird allerhöchstens sowas gesagt wie, ich bin so der Hauptmensch oder die Hauptbezugsperson, aber das war es dann auch schon wieder.
Ja, aber das
oder sagt ich habe die großgezogen.
Genau, aber das sagt ja original der Typ, bei dem es halt nicht stimmt.
Nee, das sagt auch noch der. Nee, ja gut, das ist, da wird ja eher der Mensch, der Zeichner hat ja auch eine Katze. Aber das sagt auch der Kaffeebesitzer, einer von den Kaffeebesitzern, der diesen Gamsis hat.
Ach so.
Der sagt das auch, dass der Hauptmensch ist von demjenigen. Aber auch da sehen wir, der sagt das deswegen, weil die vorher schon gefragt haben, weil Gamses anscheinend ganz, ganz viele Leute ansteuert. Und er sagt es auch selber. Also er geht halt zu vielen Leuten, nur ich bin die wichtigste Person, so ein bisschen. Aber da hast du direkt eine Sache angesprochen, die ich super cool finde an dem Film. Und zwar dieses Verhältnis Katze versus Mensch. Also gehört die überhaupt irgendwem? Das beantwortet der Film ganz klar mit einem Nein. Weil wir sehen, es gibt auch sowas wie Hauskatzen, aber da wird sich ja auch am Anfang auch gegen ausgesprochen von den Leuten, die so im O-Ton eingeblendet werden. Die werden auch gar nicht beobachtet, diese Hauskatzen.
Ja, insbesondere die eine Frau sagt es ja relativ deutlich. Wir haben, als es darum geht dann, dass es so viele Straßenkatzen gibt und dass die sich gegenseitig den Platz wegnehmen, aber sobald man die in Häuser einsperrt, nimmt man ihnen alles, was besonders an ihnen ist.
Und dann wird das auch so untermalt, indem zum Beispiel ein kurzes Bild gezeigt wird von einer Katze, die drinnen in der Wohnung sitzt, an einem Fenstersims, und gleichzeitig sitzt draußen davor eine Katze auf dem Fenstersims. Und man hat so das Gefühl, das eine ist wirklich so ein bisschen so eine, naja, irgendwie, also die ist dicker und flauschiger, die drinnen ist, aber starrt so mehr ins Leere als die andere. Also der Film setzt da schon so ein Statement, so ja, also Katzen gehören halt nicht zu bestimmten Leuten, Punkt. Aber das, trotzdem macht das irgendwie ganz viel von der Stimmung des Filmes aus, dass immer wieder das ausgelotet wird, was das jetzt heißt. Also was heißt das denn jetzt, dass Katzen und Menschen miteinander leben, Katzen aber nicht Menschen gehören, aber ja trotzdem irgendwo das Leben aufeinander, naja, zugeschnitten ist von Katzen und von Menschen.
Ja, der Film sagt ja ein paar Mal, in Istanbul ist das wohl relativ an der Tagesordnung, Straßenkatzen. Es gibt ziemlich viele, anscheinend, man sieht es ja auch ein paar Mal, einfach so Bilder in den Filmen von Katzen, die wir gar nicht speziell begleiten. Aber da ist so eine Straße und da gehen einfach irgendwie, ja, alle möglichen Leute, Leute, die einkaufen, Touristen, und da sind trotzdem überall im Bild, siehst du so 20 Katzen, die überall so sitzen. Deswegen ist das vielleicht auch nochmal, das zeigt ganz gut, die leben ja nebeneinander her so, aber teilweise auch miteinander. Es gibt ja auch die eine Katze, die in diesem Hafenrestaurantviertel wohnt, und die haben halt ein großes Rattenproblem. Deswegen lieben alle Restaurantbesitzer diese Katze, weil die diese Ratten jagt. Und weil die da sonst nicht so richtig mit zurechtkommen würden. Und deswegen spielen die auch alle mit der. Die müssten die ja gar nicht mit der spielen. Die Katze wäre ja wahrscheinlich trotzdem da und würde diese Ratten jagen und fressen. Aber dadurch haben die automatisch so eine Bindung zu der. Das finde ich ganz spannend. Es ist ja auch, wenn man ehrlich ist, ne, es maßt sich wie so eine Tierdoku an. Ja. Aber eigentlich geht die ja um darum, wie der Umgang von den Menschen mit diesen Tieren ist.
Genau.
Die sind halt da, und was mache ich jetzt mit denen?
Und also das, was du jetzt gerade als Beispiel genommen hast, das ist ja jetzt ein Beispiel dafür, dass die Menschen, also dass diese Beziehung zwischen Katze und Mensch einfach auch für Menschen total profitabel ist. Dann sehen wir natürlich immer wieder, wie Katzen davon profitieren, auch wenn es darum geht, dass sie sich dann Liebe holen oder einen Unterschlupf oder was zu essen oder sowas. Und andererseits, also wir haben immer wieder so auch verschiedene Facetten von diesen, warum Katze und Mensch so gut zusammenpassen. Das ist ja irgendwie das Credo von dem Film.
Ja.
Keine Ahnung, man holt sich mal einen Schlag von einer Katze oder andere kicken mal eine Katze weg, aber insgesamt ist das eine total symbiotische Beziehung.
Ja.
Ich hätte jetzt noch als Beispiel genannt, dass nämlich ein Mann, der die füttert, nämlich sagt, dass er auch damals seine Depressionen damit
versucht. Er spricht es nicht so aus, aber es wird schon ziemlich deutlich. Ja, er war so traurig, ja. Er konnte mit niemandem mehr sprechen und nicht lachen.
Ja. Ich bin auch des Türkischen nicht mächtig, weil in manchen Sprachen gibt es zum Beispiel ja gar keine gute Vokabeln für mentale Gesundheit.
Aber es kann ja natürlich auch einfach sein, das ist ein älterer türkischer Mann, der wird bestimmt 50 sein, dass das einfach kein Ding ist, was man so, was man auch so gerne sagt, vielleicht einfach. Ja. Und dann sagt er einfach, ich war so traurig, ich konnte nicht mehr lachen, ich konnte nicht sprechen. Und da habe ich angefangen, mich um die Katzen zu kümmern, und jetzt bin ich ein glücklicher Mensch.
Ja.
Was ich daran so spannend finde, ist, naja, all diese Sachen, die du ansprichst, das ist ja, worum der Film für mich eigentlich so ein bisschen geht, ist diese Katzen als Projektionsfläche für was die Menschen in denen sehen wollen. Weil, wie gesagt, wir begleiten hier 7 Katzen, und dann hören wir immer, was die Leute zu denen sagen. Und jeder von denen hat ja seine eigene wilde Theorie, was Katzen bedeuten, ob die ein Gottesgeschenk sind, ob die uns versuchen wieder beizubringen, das Feminine in uns mehr zu leben, was diese eine offensichtlich feministische Künstlerin ja so betont. Also, ja, das ist ja dein Gedanke, dann siehst du den in den Katzen wieder und meinst den zu erkennen. Und das ist ja total spannend, weil du in diesem Verlauf von nur 80 Minuten siehst du einfach so, weiß ich nicht, das sind ja auch nicht hunderte Leute, die interviewt werden, aber es sind mehr Ideen als Leute, die sich teilweise völlig wirr widersprechen.
Genau.
Und das wird ja auch gar nicht eingeordnet. Und das finde ich aber ganz gut, weil es ist so zum Schluss, du hast gar keine Konklusion. Wofür sind Katzen jetzt gut? Im Prinzip bleibst du zum Schluss mit, ja, was immer du in Katzen sehen willst, dafür sind sie gut für dich.
Einer dieser letzten Statements von dieser Projektion, also ganz deutlich geht der Film ja darum, ist ja auch zum Beispiel, dass Katzen wie ein Spiegel sind. Und da wird's auch nochmal, also diejenige, die das sagt, verbindet es gar nicht so, aber die sagt dann eher sowas wie, wir sehen die und die sieht uns und wir sehen ineinander. Aber genau das, was du sagst, das halt, was wir gerne sehen wollen, sehen wir natürlich in diesen Katzen. Also das ist wirklich auch, und wie du schon sagst, so ganz unterschiedlich. Teilweise spricht jemand davon, dass es wie eine Beziehung zu Außerirdischen ist, weil man eine andere Lebensform begegnet oder andere empfangen Gott in dieser Katze. Ja,
weil ihm einmal eine Katze, nachdem sein Boot kaputt gegangen ist, zu einer verlorenen Geldbörse geführt hat und all seine Geldprobleme gelöst hat.
Und natürlich überlegen die dann auch immer, was wollen die Katzen, und haben dazu die verschiedensten Theorien. Und das ist auch immer so, ich glaube, man kann halt aus diesen Theorien, könnte man definitiv mehr über die Menschen sagen, als dass man am Ende über die Katzen sagt.
Genau, es ist nicht so ein richtiger Naturfilm, weil sich nicht ein Naturbeobachter irgendwo tagelang ins Gras legt und am Ende uns was sagt über die Verhalten. Wir lernen ja auch gar nichts über die Verhaltensweisen von Katzen. Nö. Dafür sind diese Katzen auch alle zu unterschiedlich. Die eine, die immer nur vor diesem Delikatessengeschäft steht und quasi nur glücklich ist, wenn sie mal an einem Tag den teuren Käse kriegt. Und die andere, die halt Ratten im Hafenviertel jagt. Ich finde auch...
Aber warte, was ich noch sagen wollte, wie der Film das übrigens ganz klug löst, dass das aber auch relativ klar ist, ist, wir erfahren im ganzen Film nicht einen einzigen Namen von Menschen, sondern nur den von Katzen.
Ja.
Das heißt, und das alles, was so mit reingegeben wird an das Ganze. Und dabei, klar wissen wir irgendwie, dass sie eine Künstlerin ist und der andere ein Künstler. Und vermutlich sind das sogar berühmte Künstlerinnen und Künstler. Vielleicht. Aber weil wir sie im Atelier sehen zum Beispiel und weil der eine hat eine große Wohnung und zeichnet, dann gehen wir davon aus, okay, vielleicht ist es ja ein bekannter Künstler aus Istanbul, weiß man nicht. Aber es ist einfach, es wird nicht mal eine Bauchbinde eingeblendet, es wird nicht einmal gesagt, wie der heißt. Es geht, also es ist wirklich einfach der komplette Fokus darauf, dass es einfach ein Mensch mit einer Katze ist und was der von seiner Katze denkt oder über seine Katze denkt.
Genau. Ich finde wirklich einfach, wie gesagt, einen ganz interessanten Fokus, den die da gewählt haben. Weil man hat erst so den Eindruck, es fängt ja auch so an. Man begleitet diese eine Katze, die, wer ist denn nochmal die erste
Katze? Die erste Katze ist die, die in so einem Art Ladenlokal ist. Ach, ich weiß nicht, was man verkauft wird. Genau, irgendwie sowas. Und die dann jetzt gerade Kitten hat, neu, wo genau, das erste Mal Mutter ist und... Die Besitzerin sagt, dass sie seitdem sich ganz verändert hätte, weil sie nicht mehr so viel rumliegt, sondern jetzt jagt. Ja,
vorher wäre sie immer nur gekommen, um da bei denen zu schlafen, und jetzt jagt sie halt. Wir sehen aber auch gleichzeitig, weil die Katze ja begleitet, die jagt überhaupt nicht, die schnorrt sich irgendwo Sachen, bringt die dann aber ganz brav zu ihren Kätzchen zurück.
Und die Hälfte der Zeit schnorrt sie die auch einfach bei der Besitzerin, ne? Also Besitzerin sollte man ja jetzt nicht sagen, bei der Frau.
Wir sagen, wenn wir Besitzerin sagen, sagen wir das immer in dicken Airquotes.
Ja, vor allem nach diesem Film. Das ist die erste Katze.
Ja, also man muss jetzt ja nicht über die einzelnen Katzen reden, so spannend ist es nicht. Das ist ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ich finde es einfach interessant, weil das wirklich eigentlich ein Tierfilm, aber über Menschen ist, und ich finde den wahnsinnig beruhigend. Das war der Hauptgrund, warum ich den gucken will. Meditativ. Wir haben so graues Wetter und ich habe so ein bisschen Anfang des Jahres Blues auch, den haben ja bestimmt auch viele. Und dann auf so einen regnerischen Sonntag sich einen schönen Film einfach nur über Katzen ansehen, der auch gar keine Narrative hat. Man kann einfach 80 Minuten lang super schön auszonen. Ich habe mir auch, glaube ich, noch nie so wenig Notizen gemacht wie jetzt bei diesem Film.
Ich habe mir überraschend viele Notizen gemacht, muss ich sagen. Das Schöne ist auch, dass er in Istanbul spielt. Das ist nämlich noch die zweite Sache. Er ist super meditativ. Man kann outzonen Und man ist in Istanbul, was einfach optisch eine super interessante Stadt ist. Es gibt total schöne Aufnahmen von Istanbul, auch von den Dächern von Istanbul. Und das ist so eine eher so eine zusammengeflickte Stadt, weil die so über die Zeit entstanden ist. Keine, die geplant wurde oder sowas. Sieht einfach schön aus. Plus, es erscheint einfach die ganze Zeit die Sonne. Das ist halt jetzt im Moment auch total geil.
Ja, und ich finde es einfach jetzt auch einen schönen Film. Klar, man kann hier total viel sich reinlehnen und sich Gedanken über die menschliche Natur im Verhältnis, wie man mit Katzen umgeht, machen. Das sagen ja auch einige von den Leuten. Man kann einen Menschen daran erkennen, wie er mit Tieren umgeht, daran, wie er mit Menschen umgeht. Da ist ja sicherlich auch irgendwas dran. Ne? Jetzt nicht 100% deckungsgleich, aber das ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen. Jemand, der mit Tieren liebevoll umgeht, wird wahrscheinlich auch eher mit Menschen liebevoll umgehen. Die These teile ich auf jeden Fall, glaube ich. Ich finde das super entspannt. Ich mag diese so sonntags diese ganzen Tierdokus gucken. Mag ich total gerne.
Ja.
Ich mag aber Tierdokus oft gar nicht, weil ich die oft ganz schwierig finde.
Es gab eine Tierdoku, die in den letzten 2 Jahren super bekannt geworden ist und du hast sie dir auch angeschaut. Ich habe sie mir gar nicht angeschaut, nachdem die ersten notiert. Stimmen.
Meinst du mein Lehrer der Krake?
Genau. So, sprechen wir dann gleich drüber oder willst du jetzt?
Nö. Ganz allgemein finde ich einfach, weiß ich nicht, ich habe mir explizit mein Lehrer der Krake und auch die lustige Welt der Tiere aufgeschrieben, als so zwei Tierdokus, die mich wahnsinnig nerven. Weil ganz oft, also nicht alle, es gibt super viele ganz tolle Tierdokus, aber das sind gerade zwei, die versuchen so Narrativen zu erzählen. Und gerade mein Lehrer der Krake ist eigentlich ähnlich wie hier, das ist auch, da begleitet ein Taucher immer wieder einen Kraken und der projiziert so ganz viel im Prinzip von seinem Ding auf diesen Kraken. Und das ist super unangenehm, weil der Krake oder der Oktopus einfach ja kein soziales Tier ist. So die erste halbe Stunde des Films, wenn man das nicht mit der Brille von dem Erzähler von diesem Film guckt, versucht der Krake einfach vor dem abzuhauen. Der verliert wegen diesem Taucher einen Tentakel. Ich meine, das wächst wieder nach. Aber das reflektiert dieser Film kein einziges Mal. Ja. Ey, dieser Film war für einen Oscar nominiert. Das macht mich verrückt. Ich hasse diesen Film so doll.
Hat nicht auch irgendjemand mal tatsächlich das so analysiert, dass es so ein übergriffiger Film ist, dass der Typ eigentlich auch so ein Stalker sein könnte von diesem Kraken?
Ist es total. Das ist ein richtig schlimmer Film über einen Typen, der einen Oktopus belästigt, aber geframed als lieber Tierfilm. Und der entdeckt dabei, weiß ich nicht, das Ding ist auch, der Naturdoku-Filmer, um den es da geht, der erzählt davon, dass er Schwierigkeiten hat, ein Vater zu sein, ist aber 3 Monate auf diesem Kack-Urlaub, um Karten zu filmen. Also, ja, vielleicht wenn du bei deinen Söhnen wärst, mein Freund, wäre schon mal ein Anfang. Arschloch, wirklich hasse ich den. Und bei die lustige Welt der Tiere, das ist ja das kennen wir alle, diese alte Disney-Tier-Doku aus den 70ern, wo die dann irgendwann so vergorene Früchte essen, wo man heute weiß, ey, das ist nicht einfach passiert. Die haben die Tiere besoffen gemacht, die dummen Schweine.
Nein. Na klar. Das hast du mir, glaube ich, schon mal erzählt. Ich habe es verdrängt. Und deswegen, ich kenne hauptsächlich das Buch. Das war bei meiner Oma 1 der 3 Bücher, die man angucken konnte.
Und deswegen, spätestens seit ich das weiß, vertraue ich Tierdokus immer nur noch so halb. Und ich glaube, die meisten Natur-Doku-Filmer sind sehr aufrichtige Menschen. Aber insbesondere diese ganzen Disney mit so einem lustigen Erzähler drüber, so auch die Wüste lebt, kann ich jetzt nicht mehr gucken. Weil ich weiß, nee, ihr habt nicht sauber gespielt. Und alle Fakten, die ihr mir hier erzählt, die glaube ich jetzt auch nicht mehr. Und deswegen finde ich gerade, mag ich Kedi so, weil erstmal es geht um Katzen. Zweitens, wir lernen gar nichts. Also die können. Nee,
überhaupt nicht. Ich weiß noch nicht mal, keine Ahnung, wie viel eine Katze, wie hoch die springen kann. Ich weiß nicht, wie viele normalerweise die Kinder die wirft oder so. Ich habe keine einzige Information über Katzen bekommen. Ja. Keine.
Also gibt auch gar keine Gefahr, dass wir hier Fehlinformationen aufliegen. Nee. Und ne, wir sehen ja nur, wie Katzen wahrgenommen werden von verschiedenen Leuten. Aber wir sehen so viele Bilder, dass wir uns ja quasi auch selber entscheiden können. Der Film sagt ja auch nicht explizit, das hier ist die richtige Betrachtungsweise, das und das. Diese Gefahr geht der Film gar nicht ein. Deswegen kann ich den so gut gucken. Und zweitens mal, ich kann auch davon ausgehen, niemand von diesen Tieren hier wurde doll belästigt, weil diese Katzen leben in Istanbul. Die sind das halt gewohnt, dass überall viele Menschen sind.
Und wir sehen ja auch immer, wie die freiwillig einfach zu irgendwelchen Leuten hingehen.
Ja.
Also, ne? Also das sind diese, ja auch nicht wilde Tiere, das sind ja halbdomestizierte Tiere.
Diese problematischen Implikationen, die solche Naturdokus für mich sonst haben, die hat dieser Film einfach nicht. Und das ist sehr wohltuend für mich. Weil ich mir echt schlecht in Filmen angucken kann, wenn Tiere gequält werden.
Mhm.
Ich weiß nicht warum, aber ich kann mir in den schlimmsten Horror-Gore reinziehen, so, aber bei Tieren. Und das gar nicht so, weiß ich nicht, ich habe kein Problem damit, wenn der Hund stirbt, dann werde ich nicht sauer wie so manche. Aber manchmal, weil ich mir dann nicht sicher bin, haben die hier ein Tier gequält.
Ja, du, das also immer für so Gefahr, die, Filme sozusagen, ja, dass du das guckst. Und ich glaube, es geht auch, wenn, also wenn man so zurückgeht, dann weiß man ja auch bei manchen Filmen, da wurden tatsächlich Filme für, also Tiere für gequält. Heute finde ich es ganz schön hart, wenn man überlegt, dass es immer noch teilweise gemacht wird. Dass sie irgendwie in den 70ern bei Apocalypse Now noch eine Kuh schlachten, weil das dann damals auch überhaupt nicht verpönt war. Das ist ja irgendwie auch. Und dann echt ein scheiß Tiger auf die Leute, also was wahrscheinlich schlimmer für die Crew war in dem Moment, ich weiß nicht, für beide.
Ja, oder schon. Dieser eine Film, ich habe schon wieder vergessen, wo der hieß, aber wo die einfach in so einem Haus mit 35 echten Löwen und
Tigern. Nee, aber das war damals auch schon, da wussten die ja schon, dass das
aber
scheiße war.
Aber das wäre ja auch heute einfach so ganz straight verboten, nicht Raw, ja, aber so ähnlich hieß er irgendwie.
Ja. Ja, ja, und das ist ja auch gut so. Du hast gesagt, du möchtest nicht über die einzelnen Katzen reden, weil es ist ein bisschen hinfällig, aber ich möchte zumindest wissen, was deine Lieblingskatze ist oder deine Lieblingskatzengeschichte.
Ha, finde ich schwierig, weil es sind immer so Aspekte
höchstens. Ja, das verstehe ich.
Ich glaube, ich mag natürlich am liebsten einfach Psychopath, weil, weil das ist so eine Katze, die lebt in so einer Ladenzeile im Prinzip und ist relativ boshaft wohl auch zu allen, außer zu denen, die sie irgendwie mag, von denen lässt sie sich auch schon mal streicheln, aber nur relativ grob.
Man sieht es so richtig, ja, die Leute kratzen so richtig an, ja, dieser Katze, aber die scheint das auch zu genießen.
Und die auch so ein auserwähltes Männchen quasi hat.
Ja.
Und wenn sie ein anderes Katzenweibchen dem nähert, dann greift die diese andere Katze. Das finde ich einfach, ich finde es einfach eine lustige Geschichte.
Ja, das stimmt.
Aber da ist natürlich auch so, ja, wie viel davon stimmt jetzt, ne? Wie viel ist davon jetzt hier so narratives Framing? Es ist aber halt lustiges Framing. Und ich finde einfach am lustigsten, dass sich offensichtlich diese Ladenzeile aus türkischen Ladenbesitzern dazu entschieden hat, diese Katze Psychopath zu nennen. Ich glaube, die mag ich wirklich echt sehr gerne. Und den, oder den Kater, der immer an dem Feinkostladen steht.
Das ist ja mein Liebling. Also, weil in den kann ich am besten sowas reininterpretieren. Der hat auch als einziger so ein Halsband um, weil anscheinend irgendjemand mal gesagt hat, so, aber das ist unser Feinkostkater, der kriegt auch so ein Halsband um. Und der ist so richtig, der geht auch nie rein und dann behaupten die, dass er Manieren hat. Und diese Vorstellung, dass die halt denken, dass er halt einfach eine Straßenkatze und sie sagen auch selber, dass sie den zwischendurch immer aus Mülleimern fischen und so. Ja, weil der bleibt auch immer noch eine Straßenkatze.
Aber der ist auch ein bisschen dick.
Ja, und dann tun die aber so, als wenn das der krasse Feinkostler ist. Aber der weiß halt einfach, wenn er in diesem Laden steht und da irgendwie gegen die Scheibe dingst, er kriegt halt was. Und dem ist wahrscheinlich scheißegal, ob das geräucherte Pute oder sonst irgendwas ist. Aber die bilden sich alle ein, dass das so ein manierlicher.
Aber da wäre ich wirklich gar nicht so sicher.
Ob der ja jetzt mittlerweile, wird er sich wahrscheinlich denken, ja gut, ich kriege hier manchmal.
Also der wird schon nicht ohne Grund immer zum Delikatessengeschäft gehen.
Ja, aber vielleicht auch, weil er da immer safe was kriegt.
Ja, so wie mir das jetzt, also so wie die allgemeine Stimmung des Films war, scheint das ja nicht das ganz große Problem zu sein, wenn du einmal einen Mensch oder eine Gruppe Menschen gefunden hast, die dir safe was das geben. Stimmt. Dann kannst du dich da auch, glaube ich, ziemlich drauf verlassen.
Ja.
Weil wie man in dem einen Mann, der erzählt ja, dass er immer so traurig war, der sagt ja auch, er hat einen Abend irgendwie vergessen und konnte dann nicht schlafen und ist deswegen nachts nochmal los und damit er den Katzen noch was geben konnte. Also.
Nee, er hatte irgendwie Geburtstag.
Ja, irgendwie.
Und er hat oder Geburtstag so gefeiert und dann ist das ausgefallen deswegen.
Und dann konnte er nicht schlafen auf jeden Fall. Also, die Leute, die das machen, scheinen das schon relativ ernst zu nehmen.
Das stimmt. Was ich auch noch super schön finde an dem Film ist, dass da noch so immer Geschichten erzählt werden. Also auch Geschichten, die so ganz klar nicht diese, ich interpretiere was in die Katzen rein, sondern so kulturelle Geschichten,
ja,
über Katzen. Also keine Ahnung, dann dann behauptet einer zum Beispiel, dass früher immer auf Schiffen Katzen mitgenommen wurde, weil die die schlechte Energie übernommen haben. Also damit man sozusagen seine schlechte Energie an diese Katzen loswerden konnte. Oder dann sagt jemand anders, ja, es heißt ja, dass Katzen sich Gott bewusst sind. Hunde würden das nicht verstehen, weil die würden ihr Herrchen für Gott halten. Aber Katzen, die würden, also die wüssten halt, dass es einen Gott gibt, zum Beispiel. Genau, oder tatsächlich auch was irgendwie historisch klang. Ich weiß aber nicht, ob es vielleicht trotzdem Aberglauben ist, aber dass halt früher der Hafen so riesig war das in Istanbul, ja. Das stimmt. Ja, dass der Hafen so groß war, weiß ich. Aber dass der Hafen so groß war und da alle möglichen Schiffe angelegt haben, sodass sie wirklich alle Katzenrassen der Welt sozusagen.
Das war ja schon, ich kann mir das vorstellen. Er hat gesagt, dass deswegen Schiffsleute aus aller Welt kamen, die immer Katzen an Bord hatten, wegen den Ratten.
Mhm.
Also auch aus Norwegen, England, China. Und da kann schon was dran sein.
Ja, und wenn die nicht früh genug vom Schiff wieder aufs Schiff wieder drauf sind.
Und dann, man sieht ja auch tatsächlich eine wahnsinnige Vielfalt an Katzen, von Kurzhaar-, Langhaar-Katzen, quasi alle Fellfarben.
Mhm.
Also ich kann mir schon vorstellen, dass das der Grund ist. Ich meine, Istanbul war, weiß ich nicht, wenn das nicht mal die Stadt der Welt ist, die am längsten und schon immer eine Metropole war.
Er war schon ewig auf jeden Fall
eine Metropole. Und zwar nicht immer in derselben Hand so, aber...
Die war ja auch eine sehr lange Zeit christlich.
Genau. Aber war Konstantinopel und Byzanz ist beides auch Istanbul.
Ja, ne? Genau. Ja, also war erst riesige Stadt im Byzantinischen Reich, dann riesige Stadt im Römischen Reich und dann riesige Stadt im Osmanischen Reich.
So, keine Ahnung. Rom war auch mal eine viel, viel größere Stadt, als es jetzt ist, und eine viel bedeutendere Stadt. Es ist jetzt immer noch eine große Stadt, aber es ist ja nicht mehr zu vergleichen mit dem Rom. Und ich glaube, bei Istanbul ist, allein schon, weil es auch so ein großer Handelshafen war, hat die Bedeutung nie so doll nachgelassen.
Mhm. Ja, und weil das halt diese Enge da hat, wird das immer bedeutend sein, weil das ist ja ein wichtiger,
Punkt. Der Knotenpunkt zwischen Europa und Asien.
Ja, richtig. Das fand ich auf jeden Fall auch schön, weil, ich weiß nicht, das stellt Katzen in so ein größeres kulturelles Bild. Und das machen wir ganz häufig nicht mit Tieren. Also das vergessen wir manchmal, dass zumindest auch domestizierte Tiere ja für Menschen schon seit Jahrzehnten und Jahrhunderten eigentlich extrem wichtig sind. Und dann vergessen wir manchmal zu erzählen, wie wichtig die sind. Also wir haben das zum Beispiel bei Katzen sogar noch häufiger als bei anderen Tierarten, habe ich das Gefühl, so mit dem ganzen ägyptischen Götterglauben, der ja auch, also zumindest heute sagt man ja, dass das auch daher kommt, dass sie die Katze gewählt haben, weil die halt so wichtig war für die ÄgypterInnen, weil die ja die Silos von Ungeziefer...
Für sesshafte Menschen sind Katzen und Hunde unverzichtbare Partner gewesen. Ja. Ne?
Und da haben wir dann halt sowas wie so eine Katzenverehrung im weitesten Sinne. Und das finde ich immer schade, also wenn sowas immer nicht, also ich glaube, Kulturgeschichte der Tiere, das wäre super interessant, sich das mal anzuschauen.
Ja.
Also so auch so auf der ganzen Welt. Ich meine, sie begegnen uns ja überall, also gerade Hunde und Katzen, logischerweise, weil, wie du schon sagst, weil die schon so lange auch domestiziert sind und wichtig sind, jeweils auch. Aber da gibt's wahrscheinlich auch, keine Ahnung, die Kulturgeschichte des Rindes, und das wäre interessant.
Bestimmt sogar, oder von Schafen.
Ja,
das muss man sich ja mal überlegen, wie wichtig das war, als man eben noch nicht so einfach heizen konnte wie jetzt, wie wichtig Wolle einfach mal in anderen Epochen noch war.
Und dieses,
wir benutzen es halt immer noch, aber es...
Und dieses mit dem scharfen Leben, wenn du Hirte bist, und das ist, ich meine, das hat es ja sozusagen in den christlichen Glauben auch ganz stark verankert geschafft, weil das so ein offensichtlich wahnsinnig wichtiger Job war. Also, weil sonst hätten sie ja irgendwas anderes genommen. Die hätten ja auch keine Kindergärtner nehmen können. Gab's nicht, aber weißt du, was ich meine?
Die viel interessantere Frage ist ja jetzt, warum wir finden, dass das ein guter Film ist, um den mit Kindern zu gucken. Also das alles hier, wir haben jetzt gerade beschrieben, warum das im Prinzip ein sehr interessanter Film ist. Und ich finde eigentlich aus ähnlichen Gründen, nämlich weil es wird gar nichts erklärt. Man kann den... Der ist tatsächlich ab 0 freigegeben. Man kann den schon sehr jung gucken.
Ja.
Weil dann guckt man sich einfach 80 Minuten lang Katzen an und hört den Erwachsenen, die da labern, gar nicht zu. quasi, es gibt keine 10-Sekunden Bilder ohne Katze und die Hälfte der Zeit machen die auch irgendwas Witziges oder Süßes oder auch mal Spannendes. Einmal gibt's so, da bahnt sich so ein Kampf zwischen
zwei Katzen. Oh ja, der ist sehr gut.
Der ist auch ganz, sogar ganz gut inszeniert, ja, muss man sagen, von den Bildern her. Aber sobald man ein bisschen älter wird und so ein bisschen diesen Geschichten zuhören will, weil diese, nichts davon ist zu kompliziert oder zu tiefgängig. Ich glaube, man kann da auch, je nachdem, wie alt man ist, so immer ein bisschen was mitnehmen. Man kann da gut, man kann gut da mit Kindern drüber reden. Ich glaube, das ist vor allem ein sehr guter Film, um den mit Kindern nämlich zu gucken. Gar nicht, um den Kinder gucken zu lassen, sondern um den gemeinsam mit seinen Kindern zu gucken.
Also es kommt auch noch hinzu, also aus so einer bildungstheoretischen Sicht ist ja Empathie keine Sache, die einfach passiert. Das müssen wir Kindern beibringen. Das ist tatsächlich keine der Eigenschaften, die angeboren ist. Das erlernen wir in unserem Miteinander. Und das gilt natürlich auch Empathie gegenüber Tieren. Und ich finde, dass man kann ja heute sich fragen, ist es immer noch eine wahnsinnig gute Idee, mit Kindern in den Zoo zu gehen, um das zu erreichen? Vor allem, wenn man überlegt, dass die Studien zeigen, dass das gar nichts bringt, außer man ist mit einer zoopädagogischen Kraft unterwegs. Nur dann bringt das so richtig was, laut den Studien. Aber wenn man dann jetzt zum Beispiel kein Haustier zu Hause hat oder gar nicht so viel Kontakt zu Tieren, weil man in der Stadt wohnt, dann finde ich das vielleicht auch einfach eine gute Idee, Dokus zu gucken und vielleicht dann tatsächlich lieber so eine Doku als die, wo du gerade aus Gründen gesagt hast, dass es schwierig ist.
Ja.
Also ich glaube, das ist ein Film, wo man Katzen wirklich, wirklich lieb haben lernen könnte dran.
Die größte Gefahr, die ich gleich dann mitnehmen möchte, wenn man den mit Kindern guckt, ist natürlich, eure Kinder werden danach eine Katze haben wollen.
Definitiv, ja. Und dann kann man aber sagen, ihr habt doch gelernt im Film, Katzen gehören niemandem.
Die gehören sich selbst.
Da und können wir nicht die jetzt zu Hause einsperren.
Ich nehme es gleich vor, die zweitgrößte Gefahr, man will danach nach Istanbul fahren.
Ja, und da haben wir dann aber auch ganz kleine Hinweise darum, warum man das gerade nicht machen kann. An manchen das Häusern ich, steht dann nämlich
jedem selbst überlassen.
Erdogan, also im Sinne von G-O-N-E. Ja, das soll jeder selbst machen. Das ist nur einfach der Grund, warum wir jetzt nicht dahin fahren.
Ja, aber wie gesagt, ich habe auch als Kind gern diese Tierdokus geguckt. Und die sind ja meistens ziemlich langweilig. Aber es ist ja tatsächlich spannend, Tiere zu sehen.
Es kommt noch hinzu, dass es als Kind nicht schlimm ist, wenn was langweilig gepaced ist. Wie heißt das denn nochmal? Also so in einem langsamen Tempo geschnitten ist. Oder erzählt wird.
Ja, kommt wirklich sehr drauf an.
Also bis zu einem gewissen Alter ist das gar nicht schlimm, ehrlich gesagt. Ist das sogar positiv. Kinder gucken doch trotzdem auf den Fernsehen. Die starren da doch trotzdem hin. Dann ist es einfach für die gesünder und für deren Rhythmus gesünder, wenn das langsam abläuft. Und deswegen haben Tierdokus auch was. Da wird ja teilweise ganz lange nicht gesprochen. Und dann kommt immer so eine ganz, bassige, beruhigende Stimme, die dann sagt, und jetzt geht der Bär in den Winterschlaf.
Ja, ich wollte gerade sagen, aber hauptsächlich liegt ja nicht am Pacing, sondern daran, dass das spannend ist, weil das siehst du ja normalerweise nicht. Selbst wenn Tiere irgendwo in Spielfilmen oder Serien vorkommen und jetzt nicht gezeichnet oder animiert sind, dann machen die ja irgendwas, was tieruntypisch ist, wahrscheinlich. Mhm. Du siehst ja nicht aber stundenlang ein Eichhörnchen, wie es Nüsse sammelt. Das siehst du in der Tierdoku vielleicht halt schon mal. Aber wann siehst du das schon mal? Man kommt ja gerade als Kind, wenn man noch so laut und trampelig ist, ja nicht nah genug an ein Eichhörnchen, um es wirklich beobachten zu können.
Und man freut sich ja über jedes Tier, was man sieht. Also.
Genau. Und ich finde, wie gesagt, ich gucke nicht mehr so viele Tierdokus. Wahrscheinlich gibt es immer noch genauso viele. Ne? Ich mag die ganzen mit so Narrativen gar nicht gerne. Aber den hier habe ich sehr, sehr genossen. Aber der hat ja auch, wie gesagt, gar keine Narrative.
Nee, und es ist im weitesten Sinne eine Tierdoku, ne? Muss man wirklich sagen. Es ist nicht die otto-normale Tierdoku.
Und es ist auch ja nicht über Tiere in der freien Wildbahn. Es ist ja nicht über Wildkatzen, sondern eben exakt über Straßenkatzen in Istanbul.
Ich habe übrigens diesmal keine Kritik. Hast du welche? Ich finde es nur faszinierend, weil ich glaube, es ist das erste Mal. Nein, ich glaube, es gab schon ein paar Mal.
Ja, Ich habe höchstens so Anbahnungen von Kritik, aber eigentlich verpuffen die alle. Man könnte jetzt halt kritisieren, dass manche Aussagen einfach so im Nichts stehen gelassen und nicht eingeordnet werden, weil manche von denen schon ein bisschen weird sind.
Ja.
Aber ich finde, dadurch, dass die so viele Leute zu Wort kommen lassen und die Leute sich auch alle, ja, nicht widersprechen, aber alle so massiv unterschiedliche Dinge erzählen, das ist dann halt, eigentlich ist es sogar ein ganz schönes Abbild von so Meinungsdivergenzen, die einfach nebeneinander her existieren können, ohne dass sich da jemand groß drüber aufregen könnte. Ich muss diese Meinung nicht teilen und da sind drei Leute, die sehen es ganz anders. Deswegen, nee, ich habe auch gar keine Kritik. Ich finde, weiß ich nicht, alles, was Tierfilme sonst machen könnten, was mich schnell stört, macht der Film halt eben nicht. Ich finde auch sogar noch explizit gut, ich hab's gar nicht erwähnt, aber die schaffen es sehr gut, aus der Perspektive von Katzen zu filmen.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie die es machen. Allein deswegen hätte ich mir vielleicht doch mal dieses Making-of angucken müssen.
Vielleicht gucken wir es gleich im Anschluss.
Weil das echt immer auf Bodenhöhe, auch wenn die den Katzen hergehen. Entweder sind die Kameramänner und Frauen die ganze Zeit in Hocke gegangen, was nee, ich denke, glaube.
Die oder die hatten eine Verlängerung mit einer Kamera.
Wahrscheinlich hatten die irgendwelche speziellen Kamera-Rigs sich gebaut, ne?
Vor allem, das war ja schon zu einem Zeitpunkt, wo du auch mit kleinen Kameras arbeiten kannst. Also es sieht nicht so aus, sieht von der Qualität her aus wie ordentliche Kinokameras.
Und
aber
was auch noch ein wahnsinniger Pluspunkt ist, die Musik ist sehr gut. Die schwankt zwischen so ganz lieber entspannender, fast schon so glockenspielartiger Musik und so ganz seichtem türkischen Pop.
Ja, oder so Schlager fast, ne?
Ich glaube, es ist eher so Popsong ein bisschen.
Ich habe aber auch das Gefühl, wahrscheinlich, wenn man jetzt türkisch könnte, dass manchmal auch über Katzen da drin gesprochen wird.
Sicherlich sogar. Aber beides fügt sich wahnsinnig gut in die Stimmung des Films ein. Und wie gesagt, der Film ist wie 80 Minuten eine warme Decke, die sich über dich legt.
Er hat zum Beispiel auch nicht diesen Tierfilm-Moment, wo den Tier-Dokus auch häufig machen, diesen All-is-Lost-Moment, also dieses Alles ist verloren, wo dann, weiß ich nicht, das eine Junge nicht durchkommt, weil es ist nicht genug Essen da oder
irgendwie die Maus sowas. Wird gleich von der Schlange gefressen.
Genau, das gibt's halt auch alles nicht in dem Film und das ist ja, es wird halt nur gesagt, ja, jetzt ist mal gerade eine, hier ist zum Beispiel eine nicht da und eine stirbt vermutlich auch, wie man sieht, aber das ist nicht so, es wird nicht so gezeigt, wie manchmal in Tierdokus. Das entspannt auch ein bisschen. Man muss nicht weinen an irgendeiner Stelle.
Nee, gar nicht. Es ist nichts,
also,
es ist
auch höchstens nicht aus Sentimentalität.
Ja, weil es schön ist, aber nicht, weil irgendwas wird auch nicht spannend. Ja, genau.
Ja.
Wie gesagt, gar keine narrativen Einschläge.
Ja.
Also außer dem, was die Leute selbst erzählen, aber es ist nicht so. Das ist irgendwie die große wilde Heldenreise-Epos über Katze A erzählt wird.
Ja.
Sind dir denn Filme eingefallen, die du ansonsten empfehlen würdest?
Ja, und es wird dir nicht gefallen. Weil die Reise der Pinguine.
Ja, den mag ich nicht, okay, aber ich verstehe es.
Also, weil der macht halt das, was du sagst, ne? Der spannt halt eine Narrative auf und so weiter
ja,
und so
fort. Ja, wobei das stört mich gar nicht. Ich finde, dass er die so vermenschlicht als Liebespaar nervt mich total.
Ja, aber ich finde,
der ist leider gut gemacht, was soll ich sagen?
Der ist so gut gemacht. So gut.
Und den kann man auch wirklich gut mit Kindern
und gucken. Eben, der ist voll für Kinder. Also den hätte ich mir gewünscht, dass es den als Kind schon gegeben hätte. Dann wäre ich der größte Pinguin-Fan des Jahrhunderts geworden.
Wer ist kein Pinguin-Fan?
Pinguine sind sowieso cool, aber es waren nicht meine Top 5 Tiere. Ich weiß gar nicht, was war dein Lieblingstier als Kind?
Papageien, komischerweise. Ich weiß bis heute nicht mehr, warum. Ich war so super großer Papageien-Fan. Fiel mir neulich irgendwann wieder ein. Ich wollte alle Sachen mit Papageien haben. Mein Brillenetui war mit einem Papagei drauf. Ich hatte so Papageien-Plastikfiguren. Also wirklich, als ich ein Kind war, mit 7 oder 8 hat es wieder aufgehört. Aber es gab ein paar Jahre lang, da war ich super großer Papageien-Fan.
Ja.
Ich wollte auch einen haben. Ich bin sehr froh, dass meine Eltern da immer Nein
zu gesagt haben. Ja, Gott sei Dank. Ich hatte, ich bin so ein Hin und Her geschwankt zwischen Kaninchen.
Ich dachte, der berühmte Berner Sennenhund.
Ja, auf jeden Fall Berner Sennenhund. Ich hatte sehr, sehr, sehr viele Bücher, nämlich zu zwei anderen Tieren, halt zu Hunden. Da konnte ich alle Hunderassen auswendig. Bin auch noch heute sehr gut in Hunderassen. Ich bin gar kein großer Hundefreund mehr. Und Haie. Hat schon früh angefangen bei mir mit Haien. Also habe ich auch da die Bücher zu verschlungen drüber. Ich habe ganz viele Tierbücher. Ich hatte immer diese Reihen so ähnlich wie Was ist was, aber nicht Was ist was. Und davon habe ich alle Reihen bekommen, aber ich habe nur die Tierbücher immer gelesen. Und die anderen habe ich immer so anstandshalber durchgeblättert, weil ich die ja bekommen habe. Aber dann habe ich immer wieder das eine mit den Tierbüchern rausgeholt und das gelesen. Tiere sind schon... Deswegen, das, ihr habt ja auf jeden Fall das Interesse auf eurer Seite. Also ich kenne... Kennst du Kinder, die nicht irgendwie komplett fasziniert sind von Tieren? Höchstens, dass sie dann so eine Fixierung auf Autos und so haben, ne? Stattdessen.
Ja, oder dass Kinder so ein bisschen nicht so, sich nicht so super doll dafür interessieren. Mhm. Gibt's, glaube ich, auch.
Aber selten eher, ne? Ja. Also man kriegt die meisten Kinder mit Tieren.
Ja, klar, ja, gerade kleinere Kinder, ne?
Ja. Guter Sonntagfilm, wenn ihr vielleicht auch ein bisschen dösen wollt gleichzeitig.
Ich habe mir noch, weil ich glaube, dass der auch funktioniert, aber eher über die Bilder und der ist auch so ein bisschen mehr learny. Ich finde Unsere Erde immer noch einen sehr guten Naturfilm tatsächlich.
Und ist das der, der
von BBC?
So, ja, da wird natürlich geweint, ne?
Da wird das geweint.
Da gibt's All is Lost Momente, wenn der Elefant in die andere Richtung läuft. Uiuiui, da ja. Habe ich wirklich laut geschluchzt im Kino damals.
Und da warst du bestimmt schon 19, als der
kam, richtig.
Oder?
Richtig. Ich sag, alle anderen drumherum haben auch laut geschluchzt. Ich war nicht die Einzige.
Ja.
Ihr wisst, was ich meine, wenn ihr den Film gesehen habt.
Unsere Erde ist emotional ein bisschen fordernd. Aber das auch, ich find's immer noch, ich habe Unsere Erde 2 nie gesehen. Gibt's, glaube ich, aber
auch nicht. Ja. Aber Unsere Erde hat erfüllt halt das, was du, ne? Man hat das Gefühl, da wird nicht eingegriffen, da wird nicht manipuliert, da werden Tiere von weit weg gefilmt.
Aber den guckt man eher für die Bilder als genau. Für alles andere.
Ja. Da wird kein menschliche Maßstäbe an die Tiere angelegt.
Nee.
Es wird eigentlich nur berichtet, was man gerade sieht. Und auch nur, wenn man muss. Also die reden immer nur dann, wenn was erklärt werden muss. Sonst reden die einfach gar nicht in dem Film. Oder? Erinnere ich mich falsch?
Das ist lange her. Entschuldigung.
Ach, ja, ja.
Das könnte ich jetzt nicht mehr...
Der ist halt echt schon älter.
Nicht mehr mit Sicherheit sagen. Aber was ich auch noch, nämlich als... Und zwar als Double-Feature mit Katie empfehlen würde an einem verregneten Sonntag, ist nämlich Katie und dann Aristocats. Weil ich glaube, Aristocats macht noch mehr Spaß, wenn man davor Katie geguckt hat. Und ich mag Aristocats eh gerne.
Ich würde stattdessen das Königreich der Katzen vorschlagen. Von Studio Ghibli.
Oh, Triple-Feature, oder was?
Ja. Ein Katzentag.
Und außerdem möchte ich ausnahmsweise mal ein Videospiel nämlich auch dazu empfehlen, das ich selber sehr geliebt habe eine Zeit lang, nämlich Neko Atsume,
ja,
ein Handyspiel.
Oh, das ist eins dieser Handyspiele, was ihr euren Kindern wirklich einfach
genau,
geben könnt.
Weil man es gar nicht am Stück spielen kann, weil man spielt es gar nicht.
Und ich glaube, es gibt keine In-App-Käufe.
Doch,
ah,
aber
Mist.
Die kann man, glaube ich, deaktivieren. Man kann ja einfach
ja,
deaktivieren
stimmt,
das und
stimmt.
Man braucht die nicht. Es
genau.
Geht einfach darum, dass man Spielzeuge kauft und Futter und dann kommen Katzen und hinterlassen einem Geschenke und neues Geld für Futter, mit dem man dann anderes Spielzeug kaufen kann. Und mit bestimmten Spielzeugen kann man seltene Katzen anlocken, aber man kann quasi nicht auf die warten. Wenn man die App anmacht, sind Katzen da oder nicht.
Und
die kommen nur, wenn man die App wieder ausmacht.
Und dann versucht man immer zwischendurch reinzugucken, ob
genau.
Eine besondere Katze da ist oder nicht.
Deswegen auch, glaube ich, ein okay Spiel für Kinder, weil, wie gesagt, länger als 2 Minuten am Stück kann man diese App nicht benutzen. Es kann halt dazu führen, dass die Kinder 5-mal am Tag nachgucken wollen, aber das ist ja verschmerzbar. Es ist auf jeden Fall nichts, wo man ewig vorsitzen kann vor. Und man kann dann ja auch nicht groß was machen. Man kann mit den Katzen nicht spielen. Man kann sich die angucken, wie die Dinge mit diesem Spielzeug machen. Fertig. Ich habe es auch nur aufgehört, weil ich irgendwann alle Katzen hatte. Aber bis dahin war ich echt auch ein bisschen süchtig.
Ja, du warst hardcore.
Barkatzen sind nämlich
ich
echt
meine,
selten.
Allein, dass du alle Katzen gefunden hast, ist schon eine Aussage. Ich habe auch noch ein Spiel. Es heißt, es kostet irgendwie nur so 2-3 Euro oder so. Es ist aber auch nicht groß. Es ist nicht lang.
Neko Atsume kostet übrigens nichts. Das ist eine kostenlose Handy-App.
Okay.
Ja.
Meins wäre A Building Full of Cats, also ein Haus voller Katzen. Das ist einfach, da muss man in einem Bild ganz viele Katzen suchen. Also wie so ein Puzzle, also nicht ein Puzzle, sondern so, wo ist Walter oder sowas? So ein
ja.
Wimmelbild.
Ja, fand ich, habe es nicht selber gespielt, aber dir kurz mal zuguckst.
Das
auch
ist
ganz
super kurzweilig und kurz, aber für Kinder dann vielleicht ein bisschen länger. Also
ja, ist halt
ja.
So ein Wimmel, also ne, auch ja. Nicht so aufregend, ja.
Ne, passiert gar nichts Aufregendes.
Nö.
Super.
man kann... Kedi, jetzt hätte ich fast Neko Atsume. Da gibt es ja auch eine Verfilmung von verrückterweise, was so gar keinen Sinn macht. Die habe ich auch nicht gesehen. Kedi kann man im Moment nur bei einem Streamingdienst gucken, nämlich bei Mubi, M-U-B-I. Der wird jetzt allen dolleren Filmfreunden bekannt sein, weil das ist so ein Arthouse-Streaming-Service.
Ja, also in letzter Zeit haben die ja auch tatsächlich selbst Filme produziert, die auch schon in die Kinos gekommen sind. Das heißt, man hat ihn jetzt in den letzten halben Jahr, ja, auch wenn man Arthouse-Filme gesehen hat, durchaus
mal... Ihr Aftersun produziert, ne?
Genau, oh. vor den Filmen gesehen.
Ja, wie gesagt, wenn man Arthouse-Film-Fan ist, lohnt der sich. Der ist ein bisschen was teurer, aber total sehenswert. Die kriegen jeden Tag einen neuen Film rein. Die haben nicht super viele Filme, aber die haben teilweise Filme, die findet man halt sonst gar nicht.
Wirklich. Das wäre halt ein Tipp für Leute, die gerne einen kuratierten Streaming-Dienst hätten, anstatt einfach Streaming-Dienste und man hat unendliche
Auswahl. Kann den aber halt nicht empfehlen, weil für Kinder haben die jetzt kein besonderes Angebot. Nee.
Haben nicht.
Nee, nicht.
Da könnt ihr wieder zu eurer Stadtbibliothek gehen.
Ja. Man kann sich da auch den Mubi-Channel bei Amazon Prime dazu buchen. Dann ist Kedi da auch mit drin. Aber das kostet halt auch Geld. Dann kann man sich auch Mubi eigentlich für, glaube ich, fast denselben Preis besorgen. Und ansonsten, weswegen ich den jetzt hauptsächlich mache, weil endlich ist nämlich die DVD mal bezahlbar. Die kostet nämlich neu inzwischen unter 10 und gebraucht kriegt man den für schon für so 5. Ich habe mir jetzt dann auch endlich mal gebraucht geholt. weil das war ja auch ein... Ne, man hat ja damals, als der rauskam, 2016 war das, in so Festivals hatte er überall ganz viele Preise. Und dann kam der, hier lief der natürlich nicht im Kino in Deutschland, und dann kam der Streaming-exklusiv zu YouTube Red.
Oh,
was, wenn sich so noch jemand erinnert.
Versenkung verschwunden, ey.
Und dann hat natürlich niemand Kedi gesehen,
ja,
weil der bei YouTube Red war, dem YouTube-Streaming-Abo für 10 Euro im Monat, wo ich auch dachte, ja, okay, ihr habt ein schlechteres Angebot als Netflix, gut, ich kann YouTube ohne Werbung gucken, okay, cool, aber wer hat sich, und ich glaube, die meisten, die sich YouTube Red geholt haben, haben es wirklich nur gemacht, weil ihnen die Werbung eher auf den Keks ging auf dem Handy und weil man Videos runterladen konnte. Und deswegen, ich bin sehr froh, dass der jetzt leichter zugänglich ist. Der läuft ab und zu auch mal auf Arte, da kann man nach Ausschau halten. Dann ist der nämlich auch immer eigentlich in deren Mediathek für einige Wochen. Ja, toller Film.
Du hast noch gesagt, wir werden nicht lange über den Film reden. Und schau, wir haben einen doch noch länger gebraucht. Man kann es einfach nicht abhalten. Gebt uns so einen 5-Minuten-Clip und wir hauen eine halbe bis dreiviertel Stunde raus.
Obwohl über... Der Rote Ballon, ein 34-Minuten-Film, haben wir nur eine 32-Minuten-Folge
gemacht. Das stimmt natürlich. Ja, das stimmt. Aber also, das ist es auch.
Wir schaffen es immer unter der Länge vom Film zu bleiben.
Ja, das ist gut. Anders wäre es auch. Okay.
Falls ihr uns im Internet sucht, könnt ihr uns finden unter @kifipodcast bei Twitter und auch bei Instagram. Oder ihr könnt uns gerne eine Mail schreiben unter kifipodcast@gmx.de. Und dann wünschen wir euch jetzt noch einen wunderschönen, verregneten Sonntag.
Auf jeden Fall. Ja, vermutlich ja. Auch die nächsten werden noch so bleiben.
Tschüss.
Tschüss.